Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Abänderung unseres Programms ist der soeben 85 Jahre alt gewordene deutsche Philosoph Robert Spähmann zu Gast. Er gilt als einer der bedeutendsten Gegenwartsphilosophen, der sich gerne und oft gegen den Zeitgeist stellt. Das gilt insbesondere für Spähmanns Verhältnis zur Religion. So hat sich der engagierte katholische Christ in einigen seiner Bücher mit der Frage nach Gott in der Philosophie beschäftigt und warnt ausdrücklich vor einer Welt ohne Gott. Hans-Jörg Schulz hat mit Spähmann an seinem Wohnsitz in Stuttgart über Gott philosophieren können. Ein Gespräch im Garten des Hauses unter Bäumen.
Herr Spähmann, wovon reden Sie, wenn Sie von Gott reden?
Ich denke, wer an Gott glaubt, dass es eine fundamentale Einheit gibt von Macht und Güte. In der Welt erleben wir, dass die Sachen manchmal zusammenkommen, aber nicht sehr oft. Und dass oft das Mächtige nicht gut ist und das Gute nicht mächtig. Wer an Gott glaubt, glaubt, dass die fundamentale Realität eine Einheit von Macht und Liebe ist.
Nun ist Gott ja gerade in Ihrer Disziplin, in der Philosophie, häufiger für tot erklärt worden. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass ein Wesen ist, das auf Deutsch Gott heißt, ist ein nicht zum Schweigen zu bringendes Gerücht. Nun gilt Ihre Wissenschaft als die für die Wahrheit zuständige Wissenschaft, die Philosophie. Wie verhält es sich denn zwischen Gerücht und Wahrheit in diesem Fall?
Ja, Gerüchte sind manchmal wahr und manchmal falsch. Und die Philosophie nicht nur, aber die Menschen haben immer versucht, diesem Gerücht auf den Grund zu gehen. Aber das Gerücht war eigentlich nie tot zu kriegen.
Weil ein Gerücht ist ja was Irrationales und Irrationalität passt irgendwie gar nicht so in unsere moderne Zeit, die alles erklären will.
Ja, auch viele rationale Dinge haben zunächst den Charakter eines Gerüchts. Es gibt auch in der Mathematik Theorien, deren Beweis noch offen steht. Zunächst einmal sind es Vermutungen und die fundamentalen Realitäten, mit denen wir umgehen, haben alle nicht den Charakter des von Anfang an rational Bewiesenen. Schon die Realität der Welt, der wir begegnen, ist nicht bewiesen.
Gibt es für den Philosophen ein vernünftiges, ein rationales Argument dafür, die Existenz Gottes anzunehmen?
Ja, es gibt natürlich einerseits die traditionellen Gottesbeweise, die ich jetzt nicht untersuchen will, gegen die Kant schon Einwände erhoben hat. Aber Kant hatte wohl Argumente dafür, dass man an Gott glauben soll. Er sagt, man kann ihn nicht beweisen, man kann aber zeigen, dass es vernünftig ist, an ihn zu glauben. Warum ist es vernünftig? Und da meine ich, dass folgende Überlegung vielleicht hilfreich sein kann. Wir sitzen hier im Garten zusammen und sprechen über das unsterbliche Gerücht. Das ist eine ewige Wahrheit. Das heißt, in einer Million Jahre wird es immer noch wahr sein, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Das kann auch nie aufhören, wahr zu sein. Wenn jemand sagen würde, ja, wenn es aber niemanden mehr gibt, der sich daran erinnert, wenn alle Menschen tot sind, wenn der Planet verschwunden ist, dann ist es nicht mehr wahr, dass das gewesen ist. Das ist Unsinn. Das können wir nicht denken. Wenn es einmal nicht mehr wahr gewesen sein wird, dass wir hier saßen, dann ist es jetzt auch nicht wahr. Nun kann man aber die Frage stellen, was ist denn das für eine Wahrheit? Wo ist denn diese Wahrheit von etwas, was längst verschwunden ist, wovon es auch keine Spuren mehr gibt? Und da denke ich, wir müssen die Existenz eines Wesens annehmen, in dem alles, was geschieht, aufgehoben ist. Das nennen wir Gott. Wenn dieses Wesen nicht existiert, dann kommen wir zu der absurden Notwendigkeit, sagen zu müssen, es werde einmal nicht mehr wahr sein, was jetzt ist. Das können wir nicht denken. Das Futurum Exactum, es wird gewesen sein, gehört wesentlich zu unserem Selbstverständnis und Weltverständnis und wir können ohne das überhaupt nichts denken.
Die Naturwissenschaft ist ja im Moment sehr dominierend in ihren Erklärungsversuchen in unseren Gesellschaften. Da kommen Sie mit einem Gerücht. Sie sagen, die Frage nach Gott und die Täuschung der Moderne, das heißt, Sie kommen auch noch mit einer Täuschung unserer modernen Zeit. Das heißt, Sie zweifeln schon an dem, was uns die Naturwissenschaften so alles vorgeben.
Eigentlich nicht, sondern ich zweifle nur an einem Scientismus, der glaubt, die Naturwissenschaft würde uns das Ganze der Welt erklären. Wenn ich von der Täuschung der Moderne spreche, so ist das ein Zitat, nämlich von Wittgenstein. Wittgenstein, der einer der Väter der modernen Philosophie ist, schreibt, es ist die Täuschung der Moderne, dass die Naturgesetze uns die Wirklichkeit erklären. Naturgesetze sind Beschreibungen von Regelmäßigkeit. Sie sind keine Erklärungen.
Naturgesetze, Naturwissenschaften, die moderne Wissenschaft überhaupt ist etwas, was uns immer neu erfindet im Moment, hat man den Eindruck. Es zeigt uns, dass immer neu alles machbar ist. Wie stehen Sie denn dieser, sagen wir, Ideologie gegenüber?
Es ist in der Geschichte oft so, dass neue Wissenschaften zunächst mit einem Erkenntnisanspruch auftreten, der weit überzogen ist. Das war mit der Soziologie so. Da gab es den Soziologismus, der also behauptete, alles sei gesellschaftlich vermittelt. Und es war mit der Physik so. Heute ist die Biologie dran oder gerade genauer gesagt, die Neurowissenschaften sind daran. Und deren Ergebnisse sind alle sehr interessant. Auch die Evolutionstheorie ist eine sehr interessante und in vieler Hinsicht schon gut bestätigte Theorie. Aber sie erklärt uns nicht, wer wir sind.
Diese Erklärung finden Sie dann einzig wieder bei Gott, bei dem unsterblichen Gerücht?
Nein, zunächst finde ich sie in Common Sense. Menschen sind sich ihrer Freiheit, ihrer Verantwortlichkeit bewusst. Und wenn eine Theorie kommt, die sagt, dass alles, was wir Wahrheit nennen, was wir Freiheit nennen, Verantwortung nennen, nur Hirnzustände sind und dass es deshalb das alles gar nicht gibt, dann würde ich sagen, dagegen steht nicht bloß Gott, sondern dagegen steht zunächst unsere Selbsterfahrung. Und die Frage ist, wollen wir uns für das halten, für das wir uns immer gehalten haben? Oder wollen wir denken, dass unser Selbstverständnis eine fundamentale Illusion ist? Und da ist es nun allerdings so, dass wir Nietzsche eine wesentliche Einsicht verdanken. Nietzsche sagte, dass auch wir Aufklärer, wir freien Geister des 19. Jahrhunderts, unser Feuer nehmen von dem Brand, den der Christenglaube entzündet hat, der auch der Glaube Platons war, dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist. Das heißt, Nietzsches These war, die Aufklärung lebt von der Überzeugung, dass es so etwas wie Wahrheit gibt. Diese Überzeugung aber wird hinfällig, wenn die Aufklärung versucht, Gott abzuschaffen. Wir haben Gott getötet, sagt Nietzsche, und damit haben wir die Wahrheit getötet. Es gibt keine Wahrheit. Die Wahrheit kann es nur geben, wenn es Gott gibt. Sonst gibt es nur zahllose Perspektiven. Der eine hat diese, der andere hat diese Perspektive, der eine hat dieses Gehirn, der andere hat dieses Gehirn. Aber schon die Neurobiologie selbst beansprucht ja Wahrheit für das, was sie sagt.
Sie sind ja immer wieder auch zu hören als Skeptiker gegenüber nicht nur neurobiologischen, überhaupt gegen biotechnischen Errungenschaften. Das Klonen zum Beispiel ist so eine. Naja. Fuschen wir zu viel rum in dem, was der Schöpfer geschaffen hat?
Naja, also das ist nun eine andere Sache. Das ist eine praktische Sache. Was sollten wir tun? Jetzt im Augenblick sprechen wir über das, was ist und was erklärt uns die Neurowissenschaft. Und ich kann jetzt keine ausführliche Auseinandersetzung damit bieten. Ich will nur sagen, dass wenn die Wissenschaften uns sagen würden, dass Wahrheit nur eine nützliche Illusion ist, wie Nietzsche sagt, dann ist auch dies nur eine nützliche Illusion. Das heißt, dann fällt die ganze Wissenschaft zusammen. Denn sie lebt von der Überzeugung, dass es so etwas wie Wahrheit gibt. Und Nietzsches These war, wie gesagt, die, dass das eine verborgene theologische Voraussetzung hat und dass das unser Vertrauen in die Vernunft ebenso ein Glaube und ein Vertrauen ist wie alle anderen Überzeugungen. Wenn jemand sagt, ja, ich will nicht bloß auf Meinungen und Gerüchte hören, sondern auf die Vernunft, dann muss man sagen, gut, und das ist dein Glaube. Aber es gibt heute einen mächtigen Angriff auf diesen Glauben, der sagt, so etwas wie eine Wahrheitsfähigkeit der Vernunft gibt es gar nicht.
Eine interessante Entwicklung, Herr Spemann, in unserer Wissensgesellschaft ist für mich, dass wir diese hochspezialisierte Forschung haben, die ja immer mehr herausfindet und von dem wir immer weniger verstehen. Wir sind immer mehr Laien in unserem Alltag und müssen deswegen den Forschern immer mehr glauben. Es ist ja auch eine Art von Glaubensgesellschaft, die da in dieser Wissensgesellschaft noch parallel entsteht. Hat denn diese Glaubensgesellschaft auch was mit religiösen Inhalten zu tun oder ist das rein pragmatisch so entstanden?
Nein, ich würde sagen, das hat keinen religiösen Hintergrund oder jedenfalls nur einen sehr indirekten religiösen Hintergrund. Man kann vielleicht sagen, der Mensch hat zwei fundamentale Bedürfnisse und Interessen. Das eine Interesse ist das der Naturbeherrschung. Dieses Interesse ist dringlich, weil der Mensch als ein Mängelwesen darauf angewiesen ist, sich die Natur bis zu einem gewissen Grade zu unterwerfen und sie sich nutzbar zu machen. Damit aber gerät der Mensch in eine merkwürdige Situation. Er stellt sich gewissermaßen außerhalb der Natur und betrachtet die Natur als ein großes Reich objektiver Mittel für seine Zwecke. Thomas Hobbes, einer der Väter der modernen Philosophie, sagte mal, eine Sache kennen heißt to know what we can do with it when we have it. Das ist das eine Bedürfnis. Das andere Bedürfnis des Menschen ist, sich in der Welt beheimatet zu fühlen und einen Sinn in seinem Leben und im Ganzen der Wirklichkeit zu sehen. Weil sonst die Naturbeherrschung ein blinder Trieb ist, aber so etwas wie einen Sinn des Ganzen gibt es überhaupt nicht. Dieses Bedürfnis hat der Mensch auch, genauso wie das Herrschaftsbedürfnis. Der moderne Scientismus verdankt sich einer gewissen Hypertrophie dieses Herrschaftsinteresses.
Wird es einen Trend geben, teilweise kann man ihn ja schon beobachten, dass die Menschen sagen, wir wollen so viel gar nicht mehr wissen. Also dieses wieder wegkommen von der Wissensgesellschaft, die Dinge mehr auch ein bisschen offen lassen, dass dahinter auch ein Mysterium irgendwo verbleibt. Glauben Sie, dass wir eher wieder in diese Richtung gehen werden?
Ja, also es ist interessant, dass gerade Physiker häufig solche Fragen zulassen, die über den Horizont ihrer eigenen Methode hinausgehen. Etwas zugespitzt formuliert könnte man sagen, die Physiker sind heute meistens nicht Physikalisten. Die Biologen sind Physikalisten. Weil die Biologie im Augenblick enorm im Vormarsch ist, weil wir den genetischen Code entschlüsselt haben und weil wir zu den Geheimnissen des Lebens auf eine Weise auf der Spur sind, die die Menschen tief beeindruckt. Und dann tritt der Effekt ein, von dem ich vorhin sprach, dass man denkt, eine Wissenschaft, die viel kann, könnte auch noch mehr.
Hinter all dem Relativen, was wir in unserem Alltag zur Kenntnis nehmen müssen, steckt für Sie da Gott als das Absolute dahinter?
Ja, ich denke, das Ganze der Wirklichkeit verdankt sich einem Ursprung, der sinnvoll ist und der zumindest nicht etwas Geringeres ist als der Mensch. Das heißt, es ist mir ein undenkbarer Gedanke, dass der Grund des Ganzen der Wirklichkeit etwas Geringeres sein sollte als der Mensch. Und wenn die Menschen deshalb Gott personal denken, dann heißt es nur, sie denken ihn als etwas, was nicht weniger ist als der Mensch. Übrigens im Christentum wird Gott nicht als eine Person gedacht, sondern als eine Einheit von drei Personen. Das ist nicht eine so irrationale Sache, wie es oft erscheint, sondern das ist der Ausdruck der Überzeugung, dass erstens so etwas wie Liebe am Ursprung der Wirklichkeit steht. Das heißt, dass Gott in sich selbst schon den Charakter der Liebe hat und dass Gott, wenn wir ihn als ein vernünftiges Wesen denken, in sich selbst bereits eine Pluralität hat von Denkendem und Gedachtem. Aber wir wollen vielleicht jetzt nicht zu sehr in die philosophischen Feinheiten gehen. Nur der fundamentale Unterschied zwischen einem Glaubenden und einem Nichtgläubigen ist der, dass für den einen die Welt im Ganzen und das eigene Dasein einen Sinn hat und sich einem Sinn verdankt und dass auf der anderen Seite die Überzeugung steht, dass das Ganze ein reines Spiel irrationaler Kräfte ist, die zwar sich beschreiben lassen mit Naturgesetzen, aber nicht erklären lassen. Für diese Sicht der Dinge stellt sich allerdings dann die Frage, ja, und wie ist es mit Erlebnissen der Schönheit, die einen überwältigt, oder einer Liebe, die einen überwältigt, die gar keine biologische Funktion haben, sondern die ein reines Staunen vor etwas sind, das in sich sinnvoll ist. Es gibt von Gottfried Benn ein sehr schönes Gedicht, Ich habe Menschen gekannt. Da heißt es am Ende, und das ist der Ausdruck der Ratlosigkeit eines Agnostikers, also ich zitiere es, ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt, weiß es auch jetzt noch nicht und muss nun gehen.
Und Sie wissen es?
Ich glaube es, aber ich glaube es mit einem Glauben, von dem ich denke, zeigen zu können, dass es ein vernünftiger Glaube ist, für den es gute Argumente gibt. Und da bin ich ja nicht der Erste, der das denkt.
In der Erklärung von Schönheit, wenn ich einen Wissenschaftler frage, was ist in seinem Kopf, wenn morgens die Sonne aufgeht, wird er mir wahrscheinlich was anderes sagen als Sie. Was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie morgens den Sonnenaufgang sehen?
Ja, es sind zwei verschiedene Dinge, dasselbe zu betrachten. Sie können auf der einen Seite sagen, es gibt planetarische Bewegungen, die uns sehr gut bekannt sind, und aus der Umdrehung der Erde folgt Tag und Nacht. Und das ist heute dasselbe wie vor Jahrmillionen. Und ich kann aber auch aufstehen und kann sagen, dieser Morgen ist vollkommen einzigartig. Den hat es noch nie vorher gegeben. Den wird es nie wieder geben. Und er ist strahlend. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Ein lieber Mensch ist bei mir. Und ich habe das unmittelbare Gefühl oder Bedürfnis der Dankbarkeit. Wer die Dinge nur naturwissenschaftlich betrachtet und nicht die Einmaligkeit sieht, sondern alles nur als Fall von einem Geschehen, das sich ständig wiederholt. Ein solcher Mensch hat für die Dankbarkeit keine Adresse. Und ein fundamentales Bedürfnis des Menschen bleibt damit unbefriedigt. Das Bedürfnis, danken zu können. Auch übrigens sich beschweren zu können. Denn Gott ist natürlich nicht nur Adressat der Dankbarkeit, sondern auch die Beschwerdeadresse.
Professor Spemann, in diesem neuen Buch, aber auch in vielen anderen in Ihrem Werk, kommt immer wieder durch dieser Satz des Apostel Paulus, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Wo überall sind Sie denn als überzeugter katholischer Christ?
Ich kann mir einfach bestimmte Dinge nicht ausreden lassen. Unangepasst ist vielleicht das, was ich eben sagte, die Betrachtung der Welt unter dem Gesichtspunkt ihrer Einmaligkeit. Wittgenstein sagt einmal, wenn er von dem Mystischen spricht, das Gefühl der Welt als eines begrenzten Ganzen ist das Mystische. Das ist nicht scientistisch, aber es ist wahr. Und wenn Sie sonst fragen, worin ich unangepasst bin, ja, das können eher andere sagen. Aber ich glaube, dass das moderne Selfish System, in dem es nur Interessen gibt, die aufeinander prallen, bei denen sich dann das Stärkste durchsetzt, und dass es uns im Leben nur darum gehen sollte, uns wohlzufühlen, ohne dass irgendetwas Sinnvolles darüber hinaus gibt, ja, das ist vielleicht unangepasst, aber die vollständige Anpassung an den Mainstream wäre eigentlich die Beerdigung des Menschen. Denn eigentlich ist ein denkender Mensch immer unangepasst. Ich habe mal neulich bei Jean-Paul gelesen in dem Erziehungsbuch von ihm, die Levana, ein ganz selten gelesenes Buch. Da stellt er die Frage, soll man gegen die Zeit erziehen oder für die Zeit? Und dann sagt Jean-Paul, immer gegen die Zeit. Denn die Zeit erzieht sowieso. Der Einfluss der Zeit ist überwältigend groß. Wenn der Mensch aber selbstständig werden soll, wenn er ein wirklich freies Wesen werden soll, dann muss er gegen die Zeit erzogen werden.
Wenn Sie die Menschen heute in unserer heutigen Zeit angucken, wenn Sie davon ausgehen, wir brauchen Gott, wir haben Gott, was brauchen wir denn mehr? Brauchen wir Gott mehr oder brauchen wir Glauben an Gott mehr? Das heißt, das selber tun und selber diesen Gott vorstellen.
Wir brauchen Gott mehr. Es gibt viele Menschen, die reden vom Glauben an Gott immer unter dem Gesichtspunkt, ob er was bringt oder nicht, ob er nützlich ist oder nicht. Ich würde sagen, die entscheidende Frage ist, ob Gott wirklich existiert oder nicht.
Ihr philosophischer Kollege, der Nietzsche-Biograf Rüdiger Safranski, hat mal in einem Aufsatz geschrieben, er unterscheide bei der Gottesfrage heute zwischen den kalten Religionen und zwischen den heißen Religionen. Und hat gesagt, das Christentum ist für ihn so etwas wie eine kalte Religion geworden, weil es der Teil einer pluralistischen Gesellschaft ist, in der es viele Wertorientierungen gibt, ein Angebot, für das man sogar mit Werbeagenturen mittlerweile in den Zeitungen werben kann. Und der Islam ist eine heiße Religion, denen geht es immer um das Ganze. Dort soll der Mensch total ergriffen und auch erlöst werden. Wie betrachten Sie denn als christlicher Philosoph diesen momentanen Wettkampf zwischen der heißen und der kalten Religion?
Ja, also ich kann Safranski da nicht ganz zustimmen. Das hieße ja, eine heiße Religion wäre nur eine solche, die glaubt, auch auf der politischen Ebene Menschen mehr oder weniger zwingen zu können zu dem Richtigen. Und eine Religion ist nicht dadurch kalt, dass sie eine Religion der Liebe ist, die glaubt, dass man den Menschen nicht zu seinem Glück zwingen kann. Das würde ich nicht kalt nennen. Allerdings bin ich gar nicht der Meinung, dass das Christentum sich selbst angemessen versteht, wenn es sich nur als Angebot versteht in einem pluralistischen Konzert. Faktisch ist es zwar so und von außen betrachtet, ist es so. Und das müssen die Christen zur Kenntnis nehmen. Und das war auch mehr oder weniger immer so. Aber wer glaubt, dass die christliche Offenbarung Wahrheit ist, der kann ganz gelassen die Dinge betrachten und kann sagen, ja, es wäre für alle Menschen gut. Sie würden das erkennen. Wenn jemand eine Krankheit hat, von der ich geheilt wurde durch ein bestimmtes Medikament, dann würde ich diesem Freund versuchen, dieses Medikament auch aufzuschwätzen und würde ihn zu überzeugen versuchen, weil ich selber überzeugt bin, das wird ihm helfen. Ich will ihn nicht zwingen. Wenn er sagt, nein, ich will das nicht nehmen, sage ich, na gut, dann nimmst du es nicht.
Das ist ein Plädoyer für eine liberale Mission.
Ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht festhalte an der Überzeugung, dass dieses Medikament hilfreicher ist als jedes andere. Und dass ich deshalb auch Anstrengungen unternehme, davon zu überzeugen.
Aber wenn wir nochmal auf die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam kommen, das ist ja mehr als die Bilder, die wir täglich im Fernsehen sehen mit Krieg, Gewalt und allem Möglichen. Welche grundsätzliche Bedeutung messen Sie denn diesem Thema zu?
Also ich möchte mal etwas Schockierendes sagen. Die Menschen haben sich früher totgeschlagen für Religionsangelegenheiten, für das, was sie für den Willen Gottes hielten. Und im Islam gibt es das auch heute noch. Nun haben die Menschen immer die Neigung, sich totzuschlagen für das, was ihnen besonders wichtig ist. Und wenn sie sich für Öl totschlagen, dann zeigt es, das Öl ist ihnen das Wichtigste. Ich billige keineswegs das Totschlagen für die Religion, aber ich frage mich, Menschen, die nun einmal neigen zur Gewalttätigkeit, haben sie wirklich einen tieferen und erfüllteren und reicheren Zugang zur Wirklichkeit, wenn sie sich für Öl totschlagen, als wenn sie sich totschlagen im Namen Gottes, was eine schreckliche Illusion ist. Aber also Sie verstehen, was ich meine. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, denn die Religion ist ja nicht die Ursache der Gewalttätigkeit, sondern die Neigung des Menschen zur Gewalttätigkeit setzt sich mal voraus. Und dann bleibt nur noch die Frage, wofür schlagen sie sich tot? Das Christentum sagt, sie sollten sich für nichts, ja wohl totschlagen lassen, aber nicht totschlagen. Und vielleicht ist das der Unterschied. Die Religion des Christentums lehrt nur, dass man sich im gewissen extremen Fällen totschlagen lassen muss, aber nicht, dass man totschlagen soll. Übrigens kann man das aber schon bei Platon lesen. Der platonische Sokrates sagt zum großen Entsetzen und Kopfschütteln seiner Zeitgenossen, dass es besser ist, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun.
Nun ist ja diese diese Philosophie bei heutigen Christen wie Ihnen auch nach über eine jahrhundertelange Geschichte auch erstmal entstanden. Man muss ja sagen, das Christentum war ja früher eine sehr kriegerische Religion, jetzt nicht im Sinne von Öl, wie Sie heute meinen, sondern im Sinne von Mission auch. Wie legen Sie denn dem Islam zu, dass er eine ähnlich lange historische Erfahrung erstmal machen muss, um auf die eigentlichen Wurzeln zu kommen?
Das kann so sein. Ich sehe da allerdings gewisse Probleme darin, dass im Unterschied zum Christentum für den Islam die schlechthinige Offenbarung Gottes ein Buch ist. Für den Christen ist es eine Person, Jesus, und das Buch ist sekundär, die Bibel. Und wenn ein Buch diese letzte Offenbarungsquelle ist, dann kann man daran natürlich nicht herumdeuteln. Und im Koran stehen nun mal Empfehlungen der Gewalttätigkeit. Und die Moslems sollen sehen, wie sie damit zurechtkommen. Sie müssen wahrscheinlich auch einen Prozess durchmachen, wie Sie richtig sagen. Nur wenn Sie fragen, billigen Sie ihnen das zu? So würde ich sagen, ja, was heißt hier zubilligen? Ich verstehe es. Aber ich möchte nicht gern davon betroffen werden, denn wir haben nicht umsonst diesen langen Prozess durchgemacht und sind an einen Punkt gekommen, wo wir friedlich geworden sind. Und wir wollen nicht, dass jetzt aus einer anderen Ecke plötzlich uns wieder die Gewalttätigkeit präsentiert wird. Das heißt, ich verstehe es, aber ich bin dafür, dass wir uns das vom Halse halten.
Wir haben jetzt leider über Gewalt wieder reden müssen, wie man das eben meistens machen muss, auch in dieser Zeit. Ich möchte zum Schluss gerne fragen, Sie haben vorhin dieses schöne Gedicht von Gottfried Benn zitiert, ne, mit der Suche nach dem Sanften und dem Guten. Können Sie für sich, also jemand, der gerade 80 Jahre alt geworden ist, sagen, Sie haben viel von diesem Sanften und Guten gefunden?
Ja, das habe ich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.